Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken.
Ja, guten Morgen zu einer neuen Klangbildreise. Stehe wieder so an meinem Ausgangspunkt vor dem Ameisenhügel. Es ist knackig, reifig, kühl, frisch. Die Sonne ist noch nicht über dem Horizont. Alle Vögel sind natürlich schon wach, logisch. Und hellauf begeistert. Diesen schönen Morgen. Und die... Die Challenge neben dem Genießen dürfen der frühen Morgenstunden ist es mal den Sperrbach und Habichthorst zu besuchen, zu schauen. Fangen die schon an zu brüten? Sitzen die schon? Die Balz ist ja im vollen Gange. Sitzen die etwa schon auf ihren Eiern? Vielleicht kriegen wir das ja sogar hin, so eine Kontinuität, so alle 3-4 Wochen oder so, da mal vorbeizuschneien, um mal zu schauen, was sich dort so bewegt. Doch bevor wir losziehen, lauschen wir noch mal in die Landschaft. Welt voller Klang mit der Blaumeise, der Kohlmeise, dieter, 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 die Blaumeise. Crazy, das vom Starren ein bisschen. Sanft in Dur unterlegt von der Amsel. Und verpackt in so wunderschönes Rotkehlchenpapier. Flugzeuge, Alter, das ist laut. Und während die ganze Zeit aber um mich rum Vögel hier in die Büsche reinschießen. Also es ist so typisch auch für diese Jahreszeit, dass der Vogelzug bei vielen der kleinen Singvögel in der Nacht stattfindet und sie dann in frühen Morgenstunden in ihren, ja, es sind eigentlich nur Pausengebiete, Rastgebiete, ankommen, anhalten, fressen, um dann wieder ein bisschen weiterzuziehen, später noch mehr und dann in der Nacht so richtig durchzustarten und tagsüber viel aufzutanken. Aber hauptsächlich in Form von Nahrung. Es ist wirklich wenig an Schlaf zu denken in der Zugzeit. Das spielt eher sekundär eine Rolle. Na, ist noch ein bisschen rostig. Singdrossel natürlich auch am Start. So, dann werde ich jetzt mal mit eisernem Willen ein bisschen Strecke machen, weil eine kleine Ecke ist es schon bis zum ersten Horst, also ungefähr so 10 Minuten. Aber vorher müssen wir noch ganz natürlich, ist ja klar, einmal dieser Landschaft lauschen, ohne Flugzeug, ohne Geplapper vom Vorlogen. Also ich muss schon sagen, dass der Unterschied zu den Abenden in dieser Jahreszeit besonders phänomenal ist. Also wo jetzt der Morgen, also die, wie gesagt, noch vor Sonnenaufgang, schön erzählt, alles durcheinander, miteinander, tirilliert, jubiliert, sich ineinander webt. Und dazu muss ich auch sagen, dass ich immer mehr der Überzeugung bin, dass die Arten, die so ganz direkt nebeneinander sitzen, das kann eine unterschiedlichste Kombination sein, hier jetzt meinetwegen Buchfink und Rotkehlchen und Zipzer dazu, dass die schon so aufeinander reagieren. Also es hat schon was, na, vielleicht ist es, untermalt es ihr eigenes Lied oder unterstreicht ihre Fitness, ihre Pracht sozusagen. Wow. Also ich finde, dass die Kombinationssänger nochmal besonders angefeuert klingen. Dreht hier immer völlig am Zeiger, wenn man hier irgendwo vorbeikommt. Wir haben einen Hotspot. Ja. So. Oh, jetzt das war das Zeichen. Habt ihr es gehört? Der Fasan sagt, geh los. Schnell, schnell. Auf geht's. Ich habe gedacht, bevor wir jetzt allzu nah rangehen, man nicht mehr ganz so frei reden kann, sehe ich kurz ein klein bisschen über unseren Habicht hier. Und er ist nämlich schon zu hören. Daher habe ich mich auch beschlossen, den Sperber links liegen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er liegt wirklich links und mich nur diesem Habicht zu widmen, dessen laut Rufe gut vernehmbar sind. Natürlich fragt ihr euch wahrscheinlich auch schon, wie geht's den anderen Singvögeln drumherum, wenn da so ein, ich sag mal, so ein Singvogel-Serienkiller ganz in der Nähe wohnt. Und ehrlich gesagt ist das für mich ein kleines Phänomen, weil die Vögel sind wachsam und es gibt schon hier und da einen kleinen Alarm, aber dass da jetzt eine geringere Brutdichte herrschen würde oder andere Arten brüten oder große Unterschiede sehe ich nicht. Man spricht zwar immer so von diesem Burgfrieden, also soll heißen, der Prädator, egal ob auf vier Pfoten oder mit zwei Flügeln, solle so den näheren Umkreis der Aufzuchtstätte seiner Jungtiere befriedet lassen. Also es gibt sie wohl schon auch, aber jetzt so ganz klassisch, da liegen ja überall Leichen rum. Also unter dem Habichthaus später, wenn die Jungvögel groß sind, sieht's richtig nasty aus. Also da ist ordentlich Kadaverparty angesagt. Nichts im Vergleich zu einem Uhu-Haus, aber es ist schon nicht ohne. Ja. Also sie sind jetzt keine, jetzt sagen 250, 300 Meter weg. Wir hören schöne Rüpen des Buchfinks und, wenn mich nicht alles täuscht, die gute Sumpfmeise, die auch auf dem Platz schon singt. Tum, 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 tum. Du, 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 du. Kann sich eigentlich ganz gut merken, weil die eigentlich auch ihren Namen ruft. Sumpf, 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 Sumpf. Also es ist relativ monoton, aber kräftig und mit Druck. Fast kohlmeisig laut. Specht. Trommelparty. Für meine Ohren gerade 360 Grad Dolby Surround. Das auf dem Mikrofon aber schwer, also mit dem Mikrofon schwer einzufangen ist. Doch ich hoffe, kurz zur Technik, dass meine Stimme, ein Reh springt ab, ein zweites, dass meine Stimme auf jeden Fall jetzt konstanter, gleichmäßig zu hören ist. Einige haben gesagt, nein, mach's auf keinen Fall, das ist dein Style. Ja, wenn man mich halt dann akustisch überhaupt nicht versteht, ist das natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Vor allem, wenn ich über so tolle Vögel spreche wie ein Habicht. Also das ist jetzt die Premiere sozusagen, nicht nur mit Richtmikrofon ausgestattet, nein, auch noch dazu mit einem kleinen Mic für die Stimme. Also der, was sind das jetzt nochmal? Hä? Hä? Keine Ahnung. Ist doch kein Kernweiser. Die jetzt mal rüberfliegen, die hört man tixen. Grünspecht dreht völlig frei. Oh, das Rotkehlchen. Und ich hoffe, ihr könnt ihn durchhören. Immer wieder knallt ein Soundkönig, der hier im Wald irgendwie gleichmäßiger verteilt ist im Verhältnis zu Rotkehlchen als bei direkt bei mir am Platz. Da gibt es irgendwie sehr vereinzelt nur Soundkönige. Es gibt sie, aber nicht in der Dichte, wie die Rotkehlchen vorhanden sind. Wow. Das ist kurz an einem toten Ast als Resonanzkörper benutzt. vorgetragenes mechanisches Balz. Gerufe der Spechte. Und das ist so die typische Länge für Buntspecht. Es gibt so ein paar, wenn die noch schnell frequentierter klopfen und an einem kleineren Ast, gibt es in meine Ohren, also zumindest war es letztes Jahr so, immer wieder auch Momente, wo ich denke, ist es nicht ein Kleinspecht oder umgekehrt, wird der Kleinspecht dann zum Buntspecht. Also manchmal gibt es da für meine Ohren so Überschneidungen, wo es nicht leicht ist, die zu unterscheiden. Doch wenn die Frequenz und die Länge so ist, ist es ziemlich eindeutig. Der Kleinspecht ist einfach noch um einiges länger, würde ich sagen. Kann natürlich auch kurz, aber ist fast doppelt so lang. Und sucht einfach sich kleinere Äste aufgrund seiner kleineren Körpergröße und dementsprechend auch kleineren Schnabel. Kriegt der halt nicht so dicke Äste zum Schwingen. Ganz anders als natürlich hier die XXL-Nummer Schwarzspecht. Also da dröhnt's richtig in den Ohren. Also zurück zum Habicht. Der ist wirklich ein gewiefter Jäger. Ich habe neulich mal welche gehört. Ach, wie heißt der? Mir fällt sein Name gerade nicht ein, aber der hat auch über den Habicht gesprochen. Tolle Infos da über den Habicht rausgeknallt. Ich denke dran. Ich verlinke den mal seinen Podcast unten mit in den Shownotes, weil es lohnt sich auf jeden Fall ihn anzuhören, aber im Augenblick gerade nicht so aktiv. Lange Rede, kurzer Sinn. Der hat im Dialog mit mit einem Gesprächspartner behauptet, dass der Sperberabdruck größer sein soll als der Habicht. Der ist der geschicktere Vogeljäger, auf jeden Fall definitiv ohne Frage. Er rückt den Vögeln mehr auf den Pelz. Ich habe es bisher noch nie so klar und bewusst akustisch unterscheiden können anhand der Alarme. Mein Empfinden ist, dass es ganz auf die Situation drauf ankommt, aber wir hatten ja auch schon mal diesen stillen Habicht da letztes Jahr. Allerdings die Regel ist, dass wenn Habicht kommt, ist wirklich lange, lange still. Also bezogen auf Stille erlebe ich das ehrlich gesagt anders. Und der Habicht ist ja sonst ein, also ich sag mal so, du merkst, dass du im Habichtrevier bist, weil du keinen Habicht siehst. Der ist ein richtiger Schattenjäger. Das ist ein Scout in der Luft, der sich unsichtbar machen kann, mit der Ausnahme in seiner Brutzeit und vor allem in Horstnähe. Also diese Rufe werden wir während der gesamten Aufzucht der Jungen, Eierlegen noch natürlich, Brüten und alles, hören. Also da ist er irgendwie mega rufstark, brütet eventuell ein Eichelhäher in der Nähe oder hat regelmäßige Begegnungen mit Kollege Habicht, dann Kollege und Todfeind, dann imitiert Tatsache der Eichelhäher in manchen Fällen auch eher den Habichtruf als wie bei uns unten Zinken den Waldkauzruf oder ein Mäusebussard-Nestnähe den Mäusebussard-Ruf. Und warum? Also da gibt es unterschiedliche Ideen zu. Ein paar sind schlüssiger, ein paar unschlüssiger. Aber das machen wir mal ein andermal. Es soll jetzt hier um den Habicht gehen. Der Habichthorst ist gigantisch. In meiner Gegend hier gerne mitten im Wald, viel tiefer drin als Mäusebussard und Rotmilan. Er ist richtig ordentlich fett. Das heißt also jedes Jahr, wenn da auch neue kleine Etagen aufgesetzt, wird natürlich auch ausgebessert, wenn der Sturm da Verwüstung angerichtet hat. Das Hauptmerkmal, das natürlich nicht immer zutrifft, aber in vielen Fällen tatsächlich zu sehen ist, ist, dass zwei Habichthorste relativ nah nebeneinander sind, so 50, 60, 80 Meter. Die sogenannten Ausweichhorste, und der wechselt mal mehr auf dem, mal mehr auf dem, obwohl ich bei uns hier an der Stelle, also unser Hofhabicht, der brütet relativ konstant auf diesem einen dicken, fetten Horst, und seine Ausweichhorste sind vielleicht einfach nur so ein Backup. Who's knows? Wer weiß. Also daran könnt ihr auf jeden Fall Habichthorste erkennen, indem ihr wenn ihr es vermutet, hier, vielleicht habe ich Horst, ich höre keine Rufe und so, und in der Nähe noch ein zweiter großer ist, wo jetzt nicht direkt ein Rubinan drauf sitzt oder so, dann würde ich eher auch in Richtung Habicht tendieren. Und dann schaut ihr einfach nach Gewölle, nach Federn. Da liegen überall auch immer wieder mal vereinzelt Federn rum. Das ist jetzt nicht so die Hauptmauserzeit für die, aber die großen Vögel mausern ihr Hauptgefieder auch nicht einmal komplett im Jahr, sondern über mehrere Jahre immer konstant. Also wir haben schon regelmäßig einzelne Federn unter dem Horst gefunden und natürlich Gewölle. Und wenn dort Gewölle liegen, also jetzt habe ich die Rehe doch ein bisschen nervös gemacht, aber ganz schön lang auf sich warten lassen mit dem Bella. Wenn dann die Gewölle, die Habichtkotze, voll mit Federn ist, ja, dann wisst ihr Bescheid. Du. Haben wir das? Ja, oh, diese Meisen glaube ich wahnsinnig. Es ist da jetzt keine Sumpfmeise. War das vorhin auch keine Sumpfmeise? Das ist doch jetzt eindeutig eine Tannenmeise. Witzi, ist halt sehr sumpfig. Ich sag ja, die beeinflussen sich gegenseitig. Auch wenn es nicht die gleichen Arten sind, aber wenn sie doch richtig zur gleichen Gruppe gehören, dann... Na, vielleicht ist das auch nur eine Theorie, nur ein Gedanke, nur eine fade Ausrede, um meine nie aufhörende Unsicherheit bei den Meisen zu vertuschen. Aber was weiß der Kuckuck, aber die können wir nicht fragen, der ist noch nicht da. Anyways, wir ignorieren die Kernbeißer um uns rum, genießen die Buchfinken, an denen wir uns entlang hangeln. Eigentlich bisher kein einziger Meter im Wald, an dem nicht ein bis zwei bis drei bis vier Buchfinken zu hören waren. Und kaum hast du einen hinter dir gelassen, hörst du schon wieder den nächsten vor dir. Das sogenannte Spider-Man-Spiel mit den Buchfinkgesängen. Auch das hatten wir letztes Mal. Ja, was ihr jetzt hört, ist übel. Dieses Fahrzeug mitten in der Brutzeit, vor allem alle Höhlenbretter sitzen schon drin. Das ist der gute Harvester, der hier gerade ordentlich Holz macht. Und da ich den Förster gut kenne, ich weiß, dass er nach Brutbäumen guckt und ich kenne seine Zwangsweste, die ihn fest im Griff hat. Denn es gibt einen Waldbesitzer und es gibt finanzielle Verpflichtungen. Naja, wir gehen jetzt da nicht rein in dieses Thema. Es ist schon aber trotzdem krass. Stell dir vor, siehst du einen Raufußkauzbaum um. Alter, ist ja übel. Oder mein Habicht? Nee, nicht mein Habichtbaum. Weißt du, was ich mache? Ich mache heute einen Punkt. Genau unter dem Habichthorst. Schick ihm den und sag, hier, schick das dein Harvestfahrer, dass der aufpasst. Jetzt sind wir... Wir kommen immer näher, aber wir haben jetzt keinen Ruf mehr gehört. Einmal vorhin. Also davor habe ich einige schon gehört aus weiter Distanz. Man hört den Habicht wirklich irre weit. Der hat so scharfe Rufe. Sehr auf den Punkt, sehr scharf. Ganz anders als der Sperber, der das zwar so von der Kurzsilbrigkeit oder auch von der Schärfe ähnlich ist, aber wird natürlich viel höher und auch schneller. So, ja, ist nicht so perfekt, aber egal. Oh, das Ding ist laut. So, hier einen kleinen Tippen weg. Also wir hören jetzt die Buchfinken, wir hören den Baumtöter. Ja, Mann, du bist so rein und klar. zu dieser Jahreszeit wirklich toll. Wieso? Ich würde fast sagen sauber. Also der Buchfink zu dieser Jahreszeit, wenn er dann mal drin ist im Modus. Also, was ich damit meine, ist ganz am Anfang, die ersten Tage hat er übel rostig geklungen. Ah, dann geht's relativ schnell in diesem dicht besetzten Neuronenhirn der Vögel. Geht das Erinnern einfach ein bisschen schneller als bei uns. Dann fangen die an, so pointiert und auch richtig, hört mal hin. Jetzt sind wir Zeuge eines klassischen Kontergesanges. Nennen wir unseren Nest mal wieder A. Den lassen wir raus. Den nennen wir B. Ich glaube, das ist der zweitnächste. Dahinter ist ein C. C, A. Das noch D. Gott. Aha. Und so weiter und so weiter. Ich bin auch ein bisschen abgelenkt, muss ich ehrlich sagen, weil ich den habe ich draußen im Blick habe. So 150 Meter würde ich sagen. Und diese typische Bauform, wie gesagt, nochmal zur Wiederholung. In den habe ich draußen hier bei uns in Brandenburg, die ich bisher gesehen habe. Auch die in Berlin. Auf großen, hohen Bäumen stabil. Hier oft wird Buche gewählt. Direkt oben in der Krone drin, also nicht oben drauf, logisch, ja, da irgendwann fängt die Krone an aufzufächern. Und da so mittendrin, also hier am Ansatz der Krone. Und zwar wirklich, also einen halben Meter dick ist der mindestens. Also ein ordentlich fettes Teil. Gut reingekeilt. Ich suche gerade seinen Ausweichhorst, aber der ist irgendwie entweder nicht sichtbar von hier oder Kabutschki. So, und dann ist er da oben, dann hat er natürlich in der Nähe irgendwelche Ansitzwarten. Auch er fliegt nicht immer sofort direkt zum Horst, sondern er setzt sich manchmal erstmal irgendwo in die Nähe, schaut. Vor allem, wenn sie brütet, und das ist viel kleinere Männchen, bis zu einem Drittel kleiner, dann dran ist mit Füttern, weil sie die Eier nicht verlassen will, wenn es kalt ist. Ist das noch ein weiteres Indiz und vor allem sind das auch die Orte, wo du gute Gewölle finden kannst? So, und der Hammer-Fact eigentlich, ist die Brutdichte in unserer Hauptstadt. Also es gibt wohl, das habe ich jetzt nicht selber überprüft, sondern nachgelesen, aber wo laut dieser Quelle, ich glaube, es war vom NABU oder so, ist das die größte Dichte weltweit von Habichten. Das ist schon irre. Also, alle Habichte gibt es ja eigentlich auch auf anderen Kontinenten. Ich glaube, drüben in Nordamerika ist die gleiche Art. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall mal in Europa. Es gibt nirgendwo eine höhere Dichte als in Berlin. Und das war definitiv nicht so, als ich dort gelebt habe. Das ist jetzt schon weit über 20 Jahre her. Aber die Artenvielfalt und natürlich auch die Dichte der einzelnen Reviere, gab es Füchse und da habe ich da und ich glaube, wir könnten da eine schöne lange Artenliste aufmachen, ist drastisch höher in der Stadt als draußen. Und das hat einige Gründe, ja. Du hast durchgehend Licht und als Vogeljäger ständig Futter im Visier, diese ganzen Tauben und mit diesen Straßenschluchten super Versteckmöglichkeiten und sogar die Gelegenheit, nachts zu jagen. Weil, wie gesagt, Vögel andere Schlafrhythmen haben als wir, die brauchen nicht so einen durchgehenden Dauerschlaf. Sind das alles immense Vorteile und dann oft auf Friedhöfen, da ist einfach wenig los, da ist ruhig, da ist auch ein Vogelmagnet. Dann habe ich dieses Dilemma mit dem Burgfrieden da, keine Ahnung, wie die Nummer läuft. Aber auf jeden Fall sind Habichte in dieser Zeit jetzt ganz wunderbar zu beobachten, vor allem noch vor dem ersten Grün, daher wird es immer schwieriger. Und wenn ihr mal das Glück habt, da habe ich Jagd zu sehen. Oh, das ist schon, also das ist spektakulär. Also absolut spektakulär. Also ein episches Waldschauspiel. Genial umgesetzt. Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben in diesem französischen Dokumentarfilm ohne Menschenstimme und hochgradig spannend. Die Eiche. Kann man euch vor zwei, drei Jahren raus oder so. Da gibt es eine Szene, wo ein Habicht zwei Eichel herjagt. Oh, da war ein Goldhähnchen. Irre, wie die das gefilmt haben, ist mir ein Rätsel, dass die ein bisschen getrickst haben. Ja, wenn wir jetzt so ein Flugzeug haben, haben wir kein Goldhähnchen, logisch. Probier's noch mal ganz kurz. Das ist das letzte Mal ja auch nicht so gut gelungen. Ich weiß nicht, noch letztes Jahr wollte ich Goldhähnchen mal richtig gut raufkriegen. Und in meiner Erinnerung hat es nicht so gut geklappt, aber da ich die Klangbildreisen ja im Nachhinein noch mal hören muss und da eventuell hier und da was rausschneide oder weiß ich was. Nee, das mache ich eigentlich nicht, aber um da nicht jetzt irgendwelche technischen Fehler einzubauen, dass eure Ohren kaputt gehen oder so. Auf jeden Fall, die meisten höre ich nochmal nach oder manchmal werden auch zwei Aufnahmen dann zusammengelegt, eher so rum, was zusammengeschnitten und rausgeschnitten ist eigentlich selten. Habe ich ja im Nachhinein beim Nachhören die Vögel, die ich gesucht habe, dann plötzlich gehört, die mir so unterwegs gar nicht so präsent waren. Weil es ist nicht ohne hier so mit, nicht das Mikrofon ist störend, sondern Kopfhörer drauf, dass man den Sound hört und dann nur ein Ohr, also hört auf, ich belabere euch nicht mit dem Zeug. Ich gebe dem Goldhähnchen jetzt mal kurz eine Chance. Nee, schön Hohltaube, Buchfinken natürlich, blubbern hier die Landschaft voll. Es ist deutlich stiller geworden, aber ich glaube, es hat eher mit Tageszeit und Harvester zu tun als mit allem anderen. Ich werde jetzt mal losdüsen, Punkt setzen, Förster schicken. Kurz nach Spuren etwas schauen und um sicher zu sein, dass er auch wirklich diesen Standort dies Jahr auch wieder wählt. Und dann euch nochmal kurz berichten. Und vielleicht... Nee, da machen wir eine eigene Mission draus, glaube ich. Hohltaube, Schwarzspecht. Es muss mal eine Hohltaube, Schwarzspecht-Folge geben. Nur Schwarzspecht. Also wer noch nicht auf meinem YouTube-Kanal war, es gibt da zwei Spurenleser-Kategorien. Die eine heißt Löcher im Boden, sehr zu empfehlen. Es sind noch nicht allzu viele Videos, aber die, die drauf sind, ich sag mal, einzigartig, absolut einzigartig. Und die nächste Kategorie nennt sich Spechtwahnsinn. Was diese Spechte alles für Spuren hinterlassen. Da gibt's zwei Beispiele. Zieht sie euch rein. Diese Vögel, vor besonders die Spechte im Wald, hinterlassen so ultra viele verschiedene Spuren, die dann auch noch ewig sichtbar sind. Teilweise. So. Es nimmt wieder etwas zu. Der Harvester kommt in Modus. Der Horst ist leer. Das ist nicht fair. Wir hören uns später. Ich heiße Paul, nicht Peter. Also. Auffällig viele Pinkrufe. Vielleicht hört ihr das ähnlich. Was das nun bedeutet, kann ich nicht sagen im Augenblick. Auf geht's. Wir hören uns später. So, liebe Freunde, finden wir einen Abschiedsgruß. Der geht auf jeden Fall raus in den Habicht. Er ist da irgendwo in der Nähe. Wir sind nicht allzu nahe gekommen, was auch sein Gutes hat. Ich habe noch eine Hohltaubenrupfung gefunden. So viel sei noch erwähnt. Rufe gehört und ich muss mir die Fotos, die ich gemacht habe, noch mal ein bisschen genauer anschauen, ob da Ausbesserungen stattgefunden haben am Horst oder nicht, um sicher zu sein, dass sie da brüten werden. Ich lasse den Horst jetzt erstmal 2-3 Wochen in Ruhe und dann werden wir uns ein wiederholtes Mal auf den Weg machen, um ihn nochmal zu kontrollieren und vielleicht mal zwischendurch dem Sperberhorst einen Besuch abstatten. Jetzt sind wir wieder auf dem Acker. Straße ist auch wieder schön hörbar. Und natürlich auch zum Abschluss für euch noch unsere liebe Goldanger und die Feldlerche oder Heidelerche, besser gesagt. Ihr Ruf, Tüdelüt, Tüdelüt. Sie will jetzt nicht für euch singen, sie wollte euch nur goodbye, goodly bye, goodly bye, goodly bye, goodly bye. Aber die Goldammer, so viel sei gesagt, sie hat euch wirklich lieb. Ihr hört's, sie ruft es laut hinaus. Gehabt euch wohl, solltet ihr in Berlin leben, sucht euren nächstgelegenen Habichthorst, nährt euch mit hohe Aufmerksamkeit und respektvollem Abstand. Und schaut mal, was bei euren Horsten so los ist. Und gebt Bescheid. Ich freue mich auf eine spannende Saison. Also, ich glaube, ich habe so das Gefühl, in diesem Jahr passiert was richtig Großes. Vielleicht hat es ja mit so einem zu tun. Wir werden sehen, was er gesagt hören. Gehabt euch wohl, liebe Phologen, liebe Phologinnen. genießt die Zeit draußen, auch wenn es kalt ist.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.